Hallo an alle da draußen. Ihr hört wieder den Zwingenberger Podcast mit Ellen.
Das bin ich. Und Christel.
Das bin ich.
Herzlich willkommen sind heute die Sonnenkinder. Ein Verein im Zwingenberger Stadtteil Rodau. Unsere Gäste sind Lena Gölz, die zweite Vorsitzende des Vereins, und Frederik Bachem.
Ja, Lena, beginnen wir mit dir. Also das Thema unseres Podcasts ist ja ein wirklich Zwingenberger Thema. Ein Thema, was viele Menschen sicherlich interessiert. Du bist sehr engagiert im Verein. Was führt dich zu den und was führte dich zu den Sonnenkindern?
Also ich bin schon sehr, sehr lange Teil der Sonnenkinder. 2008, glaube ich, bin ich enger in Kontakt gekommen mit den Sonnenkindern, weil ich bin Physiotherapeutin und ich kannte die Sonnenkinder oder die Mütter, die damals die Sonnenkinder gegründet haben, die sich in einem Wartezimmer in der Physiotherapiepraxis, in der ich gearbeitet habe, eben kennengelernt haben und eben gesagt haben, es gibt keine Ferienbetreuung für unsere Kinder. Und es war irgendwie schwierig. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran es lag, aber es war, glaube ich, wie so häufig eben die Betreuungssituation, dass eben die Kinder mit Beeinträchtigungen da nicht mitmachen durften. Und dann haben sie engagierte Frauen und Mütter so sind, gesagt, gut, dann machen wir unsere eigenen Ferienspiele, gründen einen Verein und weil wir natürlich so inklusiv sind, dürfen eben auch Kinder ohne Behinderung daran teilnehmen und so haben sie sozusagen die ersten inklusiven Ferienspiele gemacht. Das waren damals Zirkusspiele, das weiß ich noch, da war ich dann auch dort und habe ein bisschen mitgeholfen und so und es hat mich einfach so beeindruckt und dann haben wir den Begegnungshof gegründet oder ich sag vielleicht erstmal die Idee gegründet, dass wir eben sagen, dass Inklusion natürlich im Bereich Arbeit und Bildung etabliert werden muss, aber dass eigentlich zuerst mal der zentrale Bezugspunkt für Menschen ist, dass wir da, wo wir gerne miteinander sind, da, wo wir unsere besten Seiten zeigen können, unsere Talente, unsere Liebe für Dinge, das ist im Freizeitbereich und es ist im Miteinander und es ist da, wo sich Menschen begegnen. Und so haben wir quasi gesagt, dass wir eben ein Setting haben mit Tieren, wo wir eben tiergestützte Aktivitäten starten wollen. Und damit sind wir natürlich dann mit der Idee, meine damalige Kollegin, Logopädin war das, und wir haben es damals in der Küche so überlegt, mit dieser Idee sind wir bei den Sonnenkindern offene Türen eingerannt. Und so haben wir dann quasi damals die Abteilung Begegnungshof gegründet. Und ja, mittlerweile sind wir eine große Gemeinschaft.
Voll, die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Wie viele Mitglieder haben die Sonnenkinder ungefähr?
Also wir haben Mitgliedsfamilien und also das heißt, ein Mitglied ist nicht nur eine Person bei uns und das sind jetzt über 250 Mitglieder.
Familien.
Ja, also eine richtig große, starke, schlagkräftige, umsetzungsfreudige Gemeinschaft.
Toll, Gemeinschaft. Toll.
Super, ja. Tolle Idee. Frederik, wie kamst du zu den Sonnenkindern?
Also ich habe irgendwann, ich muss jedes Mal, wenn mich das gefragt wird, so neu überlegen, wann es halt war, wann ich da angefangen habe. Aber ich würde jetzt mal so sagen, ich war 9, das heißt, ich bin jetzt dementsprechend 21, also
12 Jahre.
12 Jahre, genau. Also welches Jahr das jetzt war, ja, 2014 so ungefähr, ne? Wäre so die Vorstellung. Da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Durch die Lena auch, diese Geschichte erzähle ich dann immer, weil ich bei Lena in der Physiotherapie war und Lena dann erzählt hat, ja, wir haben da so eine Eselgruppe, die wir halt machen, wo wir so Tiere versorgen und wo wir mit denen so spazieren gehen und solche Sachen. Und dann hat die halt so erzählt, ja, wir haben da die und die Leute und auch Menschen mit Behinderung natürlich. Und dann habe ich so, klingt eigentlich ganz gut, ne? Und dann bin ich da irgendwann mal vorbeigekommen in dieser Gruppe. Und seitdem bin ich nicht mehr gegangen. Diese Eselgruppe gibt es auch schon gar nicht mehr. Es hat sich auch schon alles sehr viel geändert. Also auch seitdem ich in den Verein bin, auf jeden Fall sehr viele Angebote haben sich sicherlich noch geändert oder auch sind auch dazugekommen vor allem. Ne? Aber so hat es angefangen, also mit dieser Eselgruppe dann, die wir lange Jahre hatten, die wir jetzt nicht mehr haben. Aber
an anderen Tagen, genau.
Das, also ganz viel Herzblut höre ich da so raus. Das heißt, der Verein Die Sonnenkinder ist für dich so ein Begleiter geworden und du bist immer noch engagiert. Was machst du jetzt gerade aktuell im Verein bei den Sonnenkindern?
Also ich bin ja, ich bin in der Reitstunde, ne? Als Reitschüler. Dann bin ich bei den Best Buddies auch. Also wir machen so, ja, für Menschen mit, eigentlich ist die Vorstellung, ja, Menschen mit, für Menschen mit und ohne Behinderung eben Freizeitangebote zu machen. Das ist sogar heute. Also wir gehen heute noch zum Minigolf spielen, was wir ein bisschen verkürzen mussten, weil das nicht so lange offen hat. Aber naja, das machen wir heute noch. Also, und da machen wir immer mal wieder so Freizeitangebote. Also wir waren auch schon mal im Kino, wir waren auch schon mal im auf so Festivals, also Birkengarten-Festivals ja jetzt wieder, ne? Das ist ja hier auch, glaube ich, groß. Ich bin da nicht so oft, aber ich bin da immer mit den Sonnenkindern. Also ich bin da jetzt wahrscheinlich schon oft so, in den letzten Jahren zumindest gewesen. Und viele, viele so Freizeitangebote, die eigentlich auch so ganz normal sind. Ne? Ja. Also für ganz normale Menschen. Natürlich ein harter Begriff, normal dazu verwenden.
Natürlich, aber,
Ich war auch überrascht eben gerade bei der Begrifflichkeit. Ihr redet von Menschen mit Behinderung. Der offizielle Name hat sich geändert. Das sind Menschen mit Beeinträchtigung im offiziellen Sprachgebrauch. Für euch ist es das nicht. Wie haltet ihr das mit diesen Begrifflichkeiten?
Also, ehrlicherweise, ich glaube, in meinen Umfällen, wo ich so bin, mir ist es auch nicht so wichtig, ne? Aber die Leute an der Uni wissen das nicht einfach. Und es ist okay. Also, die Leute an der Uni sind auch so relativ rücksichtsvoll, auch wenn sie das nicht wissen. Und auch wenn, also, auch weil man diese Informationen gar nicht so zwangsläufig braucht, um verständnisvoll und auch rücksichtsvoll mit Menschen umzugehen. Also, dass diese Person behindert ist oder beeinträchtigt ist, wie auch immer man das sagen soll, ist als Information gar nicht so notwendig. Auch weil es ja an der Uni vor allem um akademischen Erfolg geht. Ja? Immer so. Also wer dann am besten in den Klausuren ist, der ist halt vorne mit dabei. Es gibt natürlich so ein paar physische Herausforderungen. Also Treppenstufen sind natürlich auch was, was dann schon einen behindert. Aber in der Uni geht es um akademischen Erfolg.
Du wolltest noch was sagen, Lena. Ja, genau. Ja, tatsächlich, weil in unserem Vereinsheim steht ja zum Beispiel auch noch Handicap. Ja, da sind wir auch im Moment nochmal in der Findungsphase, weil wir natürlich auch da sagen, die Begrifflichkeiten haben sich geändert. Da müssen wir uns auch anpassen, ne? Ich wollte aber sagen, dass wir uns aktuell eher den Begriff Behinderung benutzen, weil nicht jeder Mensch, der eine Behinderung erlebt in der Gesellschaft, auch gleichzeitig immer eine Beeinträchtigung hat, ne? Also eine Beeinträchtigung bezieht sich tatsächlich auf einen Zustand, der in einem gewissen Maße von einer gewissen Norm abweicht und man daher einfach sagen kann, das ist zum Beispiel auch ein medizinisches Recht darauf, zum Beispiel ein Hilfsmittel zu bekommen oder medizinische Leistungen zu bekommen, Pflegeleistungen zu bekommen, ja. Während eine Behinderung zum Beispiel auch entsteht, wenn jemand eine Sprachbarriere hat. Ja, also das wäre jetzt ja etwas, wo man sagt, das wäre jetzt eine, nicht in dem Sinne eine Beeinträchtigung. Am Ende kann man immer wieder diskutieren, ob es Wortklauberei ist. Ich neige da manchmal ein bisschen dazu, mich da ein bisschen drüber nachdenken zu verlieren. Aber ich finde es wichtig, den Unterschied zu verstehen, weil eine Beeinträchtigung ist immer etwas, was in der Person gelegen ist, was ein Attribut einer Person ist. Ne? Also ob man jetzt sagen kann, ich habe ein bestimmtes Grad an Sehvermögen, an Gehvermögen. Ja, das ist meine Form der Beeinträchtigung. Und der Begriff Behinderung trägt eine bestimmte Situation weg von meinem eigenen Attribut hin zu einer Verantwortung, die vielleicht auch außerhalb blickt, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist, etwas zu enthindern.
Genau, das lenkt den Blick in eine ganz andere Richtung.
Genau, und ich denke, deswegen ist es einfach wichtig, dass man da einfach manchmal, man muss keine Wortklauberei, und so wie Frederik sagt, am Ende hängt ein respektvoller Umgang nicht davon, ob ich jetzt Beeinträchtigung, Behinderung sage, aber es hängt davon ab, ob ich mir Gedanken darüber mache und ob ich empathisch bin, Perspektivenwechsel einnehme.
Das passt zu dem, was ich gesehen habe auf eurer Website. Ich habe mir das mal angeschaut und euer Leitbild hat mich sehr berührt und ich will mal kurz zitieren. Dort heißt es, ihr wollt dem Ziel einer inklusiven und barrierefreien Gesellschaft näher kommen. Die Unterschiedlichkeit der Menschen sei kein zu lösendes Problem, sondern Normalität. Ja, Normalität. Wie versteht ihr das?
Also, ja, Normalität generell ist natürlich einfach ein schwieriger Begriff, weil er wird halt einfach so ein bisschen inflationär einfach in allen Situationen genutzt, ja. Und eine Mutter hat mal gesagt, die einzigste genormte Normalität ist die Einstellung bei mir am Wäschetrockner. weil die sich einfach auf eine Grad zahlt, die sich normal hat, einfach keine Ahnung, wie viel Grad, Und der Rest ist, es gibt medizinische Normen, Normwerte, ja, dass wir halt einfach sagen, okay, ab so und so viel Meter ist jemand gehfähig oder das ist halt physiotherapeutisch. Aber generell ist halt eine ist halt die Norm das, was wir erleben, das, worauf wir normiert sind, ja. Und was unsere Verhaltensweise und unsere Art zu kommunizieren ändert, weil ich einfach davon ausgehe, ne, ich bin normal und der andere ist normal, wir sagen immer so. Ich sage mal beispielsweise, wenn ich habe mal den Fehler gemacht und habe mich im Seminar vertan an der Uni und bin bei den Physikern gelandet, ja. Und dieser normale Sprachgebrauch dort, ich habe gedacht, ich habe wirklich überlegt, ob mein Intellekt noch der Norm entspricht, ja. Einfach, weil sich der Raum geändert hat. Und ja, das ist vielleicht das, was man damit meint, ja. Norm heißt immer in Bezug auf was, in Bezug auf wo, in Bezug auf welche Situation. Und wenn ich jetzt aber angefangen habe, mit den Physikern über Reitsport zu sprechen, haben die mich angeschaut und gesagt, was ist das, wo gibt es das, ja. Also das heißt, es hängt von diesen, und das ist das, was wir damit meinen. Und je mehr wir bereit sind, unsere eigenen normativen Strukturen loszulassen, darüber nachzudenken, ja, woher kommt denn eigentlich meine Norm? Mit wem habe ich denn zu tun? Wer ist denn mein Logarithmus? Wer normiert mich denn eigentlich? Genau. Mich mit anderen sprechen. Umso größer ist meine Vielfalt.
Genau, umso größer siehst du den Menschen in dem Menschen, der dir begegnet.
Und einfach in dem ganzen Kontext dazu,
Das ist ja gerade auch dieses, also ich arbeite an der Schule, bei uns wird ganz viel über Inklusion natürlich gesprochen, also nicht nur bei uns, sondern so. Das ist genau das Thema hier. Wo liegen bei euch, also welche Steine liegen bei euch in eurem Weg bei den Sonnenkindern?
Wie meinst du bei uns im Weg? Also für uns als Verein oder jetzt eher?
Ja, wenn es jetzt so darum geht, die Inklusion, ne? Es ist jetzt so ein, ich will nicht sagen Modebegriff, ne? Aber alles Inklusion hier, Inklusion dort. Aber ich denke, im praktischen Umgang, im Alltäglichen, hängt es an ganz anderen Punkten.
Ja. Also ich denke tatsächlich, häufig ist es einfach, vielleicht bin ich halt so getan gerade an diesem Begriff Norm. Ich glaube, das ist das, was Leute als normal assoziieren und als so gehört das und so bin ich das gewohnt und so geht es. Und das fördert halt die Leute eher im Strukturdenken und in diesem, ne, okay, das geht nicht, weil, das ist schwierig, weil. Und das ist tatsächlich eher so das, was es einfach schwierig macht. Also wir haben ja gerade, engagieren wir uns ja im Bereich Reitsport und haben auch unser erstes großes inklusives Reitturnier, was wir jetzt dieses Jahr planen. Und da ging es darum, Sportler zu finden, Sportstätten und so. Und da ist es einfach die mangelnde Bereitschaft, sich einfach vom Gedanken her darauf einzulassen und diesen inneren Switch, ich glaube, oder Frederik, das beschreibt uns ganz gut, diesen inneren Switch zu machen von, ich analysiere das Problem oder suche ich eigentlich die Lösung? Also worauf ist mein Denken und Handeln ausgerichtet? Ne? Sag nicht, das ist schwierig, weil, sag, okay, gut, das ist einfach ein Tatbestand, dass jemand eine Schwierigkeit hat, von A nach B zu kommen und das lösen wir in dem.
Genau. Und wenn man von Inklusion ausgeht, man hat ja diesen Inklusionsbeauftragten im schulischen Bereich zum Beispiel.
Gibt's an der Uni übrigens auch.
Ich war an der Uni auch, genau. Das ist problemorientiert, oft mehr als eben lösungsorientiert. Die Lösung liegt in den kleinen Dingen, in den Begegnungen, die du auch an der Uni hast und merkst, wie die Leute auf dich zukommen. Ja. Du hast im Vorgespräch die Menschen beschrieben, die bei euch sind, die zu euch kommen und hast gesagt, ihr versteht euch nicht als Verein, der im karitativen Bereich tätig ist. Ihr seid nicht karitativ, sondern?
Genau, also wir sind in dem Sinne nicht karitativ, sondern wir sehen Hilfe ist was, worüber man manchmal nachdenken sollte, weil es geht darum, um Unterstützung, Hilfe muss platziert sein. Und die Frage ist, wodurch entsteht eigentlich der Hilfebedarf? Ja? Also formuliert eine Person und sagt, ich brauche Unterstützung oder gehe ich einfach davon aus, und das ist dieses karitative, da ist jemand, der hat, weiß ich nicht, weniger Geld als ich, also gebe ich ihm was, jemand, ne? So, das ist das, und das ist so nicht bei uns, sondern bei uns darf jeder erstmal so sein, wie er ist, und es ist einfach erstmal genug. Und was wir bieten, ist einfach ein Raum, ein Willkommensraum, der einfach sagt, wir wollen, dass du kommst. So ist das da und du darfst einfach hier erstmal sein. Und dann ergibt sich dieses gar nicht. Und ich erkläre immer, deswegen finde ich es mir so lustig, wenn Leute sagen so, also es ist karitativ oder wir bieten Hilfegruppen an oder sowas. Ja, ich sag's immer wieder, wenn ich manchmal bei diesem Selbsthilfegruppe-Café von diesen Frauen, die sich in solchen extremen Situationen befinden, da werde ich immer so kleinlaut und so demütig, wo ich mir denke, was für eine Wahnsinnskraft steckt in diesen Familien. Die brauchen keine Hilfe. Mhm. Was die leisten können, was die durchhalten können, wo die sich einsetzen können. Die Frauen der Sonnenkinder, überlegen Sie mal, die haben sich gegründet, eigentlich aus einer hilfsbedürftigen Situation raus. Nein, was die geschaffen haben, ja, das ist Resilienz. Und was wir bieten, ist der Raum, also Empowerment, Selbstwirksamkeit.
Genau.
Was da im Vordergrund steht.
Ja, also ihr seid ein Verein für starke Menschen und das hat mich begeistert. Ja, das hat mich so begeistert. Das finde ich genau, das ist das, was es braucht, den Raum bieten und das Empowerment, ja, Leuten die Möglichkeit schaffen, dass sie das tun, was sie brauchen und das können sie selbst.
Was sie brauchen, was sie bekommen, was bekommen sie bei euch? Was sind eure Angebote? Was machen die Sonnenkinder? Bewegungsangebote, ne, Kreativangebote? Was heißt das konkret? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben da tatsächlich jetzt auch gerade nochmal Zusammenfassung auch gemacht von unserem Verein, was wir wieder machen. Und wir haben eigentlich so verschiedene Bereiche. Wir haben so diese Sport- und Bewegungsangebote, die natürlich viel einfach Einzelpersonen ansprechen, aber die auch so ganze Familien irgendwie ansprechen, auffangen sollen. Dann haben wir so ein bisschen unsere, weil wir sind ja ein Verein, also auch einfach Vereinsangebote. Das heißt, bei uns sind auch einfach Mitglieder, die einfach diesen Verein mitgestalten sollen und dürfen. Das finden wir einfach ganz wichtig, dass wir trotz der Größe immer den Raum bieten, dass jemand, der einfach was Besonderes kann oder was leisten kann, sagen kann, so ey, ich biete mal was an, ob es dann einfach mal ein Nähkurs ist, der stattfindet oder ein Yogakurs abends oder, ne? Dann haben wir halt so diese Vereinsangebote, da gehören ganz viel offene Feste dazu, Hoffest, Sommerfest, Weltdown-Syndrom-Tag, Weihnachtsfeier, Nikolausfeier, Laternenfest, Kulturfrühstück, genau.
Wie oft findet es statt, das Kulturfrühstück?
Ich glaube, 2x pro Jahr oder so.
Genau, genau. Ne? Das sind einfach musikbegeisterte Frauen, die einfach gesagt haben, so bieten das einfach irgendwie an.
Das hat sich umgesprochen, Kulturfrühstück, ja, also, ja, genau. Ja. Ja.
Das gar nicht so laut sagen, das letzte Mal mussten wir tatsächlich das begrenzen, ja. Dann haben wir tatsächlich auch Angebote, weil Inklusion heißt jetzt nicht, das darf man nicht verwechseln mit Gleichmacherei. Ja, also ich tue so, als wäre jeder gleich oder als dürfte niemand mehr sich in Interessensgruppen irgendwie formieren. Es geht, also Inklusion heißt Berechtigung, das heißt Autonomie, das heißt Freiheit, sich definieren zu dürfen, sich auszuprobieren zu dürfen in der Gesellschaft als eine Person, die Wünsche und Ziele um sich selbst herum formulieren kann, sein dürfen. Und das heißt, deswegen haben wir aus dem Grund zum Beispiel auch sowas wie die Best Buddies, ja, die jetzt, glaube ich, vor allem tatsächlich eher, ich weiß nicht, habt ihr auch Personen ohne Behinderung, Beeinträchtigung?
Tatsächlich nicht so wirklich. Also ich glaube, das war immer so ein bisschen die Wunschvorstellung oder so, oder was man halt sich gewünscht hätte, ne? Aber so wirklich dazu gekommen, dass da Leute auch ohne Behinderung sind, ist es leider nicht. Also die Betreuer vielleicht noch so am ehesten. Und es war vielleicht auch immer das so erklärte Ziel, aber nicht so richtig.
Das kann ja vielleicht aber auch es ist halt, kommen. Das, genau, ist, das ist ja halt, möglich. Ja,
okay, das ist, einfach, dass man einfach sagt, man trifft sich halt irgendwo und ist halt
genau.
Ist ja auch schon mal was wert, auf jeden Fall.
Genau,
auf jeden Fall.
Und alle Menschen, die dann kommen, also alle Kinder, Jugendliche, die zu den Best Buddies kommen und Freizeitangebote machen und auch andere Dinge, führen ja dazu, dass genau das passiert, was du vorhin gesagt hast, nämlich starke Menschen, die in das Leben hineingehen, ja, wie in Darmstadt studieren oder irgendwo sein Leben organisieren und sein Leben in die Hand nehmen und sich dafür auch, dazu auch in der Lage fühlen.
Und sie sind im Birkengartenfestival, sie sind im Minigolfclub, also meine Tochter ist, die kommt jetzt in die Schule und so, das heißt, sie fängt viel an, über die Welt nachzudenken, in ihrer Weise. Und sie ist bei uns am Hof groß geworden. Es ist wirklich manchmal sehr rührend. Also über diese lange Zeit, die ich das mache, ist es nicht, deswegen sage ich immer, die Menschen, die Behinderungen haben, brauchen auch keine Hilfe, Viel hilfsbedürftiger ist die Regelgesellschaft, Und wenn ich dann meine Tochter sehe, die ist einfach mit so einer anderen Wertvorstellung aufgewachsen ist. Und dann hat sie mich begleitet auf Hausbesuch, da war ich im Wohnheim bei den erwachsenen Personen mit Behinderung oben in Auerbach. Und dann fragt sie mich tatsächlich, was die gemacht haben, warum die immer Hausarrest haben. Und dann sage ich, wie kommst du darauf? Und dann sagt sie, ich sehe sie nirgends. Und das ist richtig. Ich meine, wie viele Personen mit Behinderung sehen sie im Alltag? Ja? Und der Grund ist, zum einen, und da gibt es ja diese Teilhabebefragen, da wird einem wirklich, das ist also für mich hart zu lesen, ehrlich gesagt, die Auswertungen, weil man sieht, es ist nicht nur, weil, also natürlich gibt es Barriere, ja, öffentliche Verkehrsmittel, ja, Busse mit schlechter Anbindung. Ja, wenn ich erstmal, keine Ahnung, durch die Pampa rennen muss, um als Person mit Gehbehinderung an einen Bus zu kommen, ja, das ist halt irgendwie der, also das ist halt, ja. Mhm. Aber es ist vor allem, dass es für eine vulnerable Personengruppe gibt, für die eigentlich eine Gesellschaft auch Verantwortung oder eine Gemeinschaft Verantwortung übernehmen soll, für die es gar nicht selbstverständlich ist, zu sagen, ich nehme daran teil. Es ist für sie nicht in dem Raum der Wünsche und Möglichkeiten um sich herum zu sagen, ja, was geht denn heute Abend am Wochenende, wo gehe ich denn hin?
Ja, und dann sind sie in Auerbach und sind in ihrem Wohnheim, in ihrem Wohnstätten.
Ich glaube, da existiert auch so eine sehr starke Trennung von Menschen und ohne Behinderung. Also man merkt auch immer wieder, wenn ich an der Uni stehe, wie die Leute tatsächlich dann irgendwie aus allen Wolken fallen teilweise, weil sie gefühlt so, natürlich, man gibt sich Mühe, aber man merkt, wie die Leute so sehr viel dazulernen in dem Moment, wo sie auf Menschen mit Behinderung treffen. Ich glaube auch, weil das einfach in ihrem bisherigen Leben noch nicht so vorgekommen ist. Ne? Also das fällt auf jeden Fall auch auf.
Gibt es bei euch Kontakt zu sogenannten ehemaligen Sonnenkindern, die vielleicht mittlerweile woanders leben? Kommen die noch zu Besuch? Also wie ist das? Gibt es da du nix?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar immer wieder ist es tatsächlich einfach total schön, wenn man merkt, wo sowohl Sonnenkinder Menschen hier sind, als auch Tiere ihre kleinen Abdrücke hinterlassen im Kopf, im Herzen. Interessanterweise tatsächlich, wenn sie regional sind, kommen immer wieder zu Festen, wo man einfach sieht, boah, toll, ey, der ist irgendwie noch im Newsletter drin. Ja, wir halten ja auch die Informationsflüsse irgendwie aufrecht und kommen dann zum Beispiel zum Hoffest, zum Sommerfest, melden sich, ja. Das ist total goldig, dass zum Beispiel bei uns jetzt auch eine beim Reiten irgendwie mithilft, die mit der Schulklasse mal bei so einem Eselführerschein bei uns gemacht hat. Das war so ein Vormittag, die sie irgendwie da waren und sie hat gesagt, das war einfach so schön bei euch und mit den Gruppen, die dort waren. Und deswegen sagt sie, ich finde es einfach bei euch schön und will jetzt hier bei euch reiten und hier als Gruppenleiterin mithelfen. Ja. Eine, die für ihre Masterarbeit, die hat bei uns als Geschwisterkind mitgemacht, hat ihre Masterarbeit in Grundschulpädagogik geschrieben und hat darüber geschrieben, warum Kinder mit und ohne Behinderung zusammen lernen müssen.
Okay,
ja, wow. Das ist das. Das ist Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Und das ist das Netzwerk, das sich entwickelt hat durch über diese ganze Zeit, seit 2008. Ich wollte auf das Thema Ehrenamt zu sprechen kommen. Ich denke, der Verein lebt ganz, 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 ganz arg von ehrenamtlichen Menschen, also Menschen, die im Ehrenamt bei euch sich engagieren.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wie viele habt ihr ungefähr und was kann man bei euch machen, wenn man einfach Lust hat, mitzumachen?
Also bei uns kann man tatsächlich alles Mögliche an Ehrenamt machen. Jeder darf bei uns seine Talente einbringen. Das ist einfach total witzig. Wir haben bei uns schon die verschiedensten Leute gehabt, die einfach gesagt haben, manchmal für länger, manchmal für kürzer, manchmal für eine Zeit. Dann sage ich, ich kann das und das, kann ich das bei euch irgendwie unterbringen oder einbringen. Das war von Zimmermannsarbeiten bei Arbeitseinsätzen, von, keine Ahnung, Leute, die irgendwie Rasen gemäht haben, ja, über natürlich Leute, die einfach Angebote machen, unterstützen, im Kulturfrühstück einfach sagen, so, ey, ich war jetzt hier schon so oft Teilnehmer, ich kann mir auch vorstellen, einfach mal irgendwie mitzuhelfen, auch mal ein Rührei zu machen oder so, ja. Unser Hofcafé zum Beispiel ist ein ganz, ganz tolles Format, ja. Das ist jeden Sonntagnachmittag von 15 bis 18 Uhr, da gibt es auch immer so ein kleines Tierangebot und es wird immer ehrenamtlich betrieben von Frauen oder Männern auch, die dann einfach gemeinsam kochen, backen, da was kreieren und dann Anlauf sind für Familien mit Behinderung.
Tiere betreuen, die Esel habt ihr jetzt weniger, glaube ich, im Programm, aber andere Tiere vielleicht schon, oder?
Wir haben drei Schafe noch, wir haben unsere drei Esel, drei Schafe, zwei Minischettis, mittlerweile 8 Schulpferde. Also unser großes Projekt sportlich und auch im sagen wir mal, ja, Leistungssportbereich. Frederik ist ja da auch auf dem Weg in den Leistungssport, im Parareitsport und auch im Reitsport im Bereich der Special Olympics. Da sehen wir nämlich auch einen sehr großen Nachholbedarf, weil vor allem Personen mit mentaler Beeinträchtigung dürfen zum Beispiel an sportlichen Wettkämpfen oder auch an Vorbereitungen weder im Regelsport noch im Parasport teilnehmen, ja, was ich skandalös finde, dass es da einfach so, das ist tatsächlich eins unserer großen Sachen, wo wir dieses Jahr arbeiten. Da haben wir natürlich auch immer Unterstützungsbedarf, ne, an Leuten, die einfach da mitarbeiten.
Und das Ganze geht nicht ohne die Finanzen.
Ohne die Finanzen, ja.
Wie finanziert sich euer Verein?
Also hauptsächlich Spenden natürlich, ne? Und natürlich auch Mitgliedsbeiträge. Die Erzählung, die ich immer so gehört habe, und ich glaube das sogar, Spaß beiseite, war, ja, wie dieser Verein damals angefangen hat, war ja so ein bisschen dieser RTL-Spendenmarathon, ne? Also, es hat ihn anscheinend gegeben, ich war da noch nicht im Verein, das war irgendwie, als ich noch ganz klein war, also wahrscheinlich 4, 5, 6, keine Ahnung was. Damit haben wir angefangen, das Haus zu bauen, was wir jetzt haben. Und später ja dann auch durch große Spenden dann auch die Reithalle und andere Dinge. Ne? Und den Stall haben wir, glaube ich, auch. Übrigens auch, glaube ich, ich war nicht dabei, ich habe das nur gehört, dass die das wohl so in einer 72-Stunden-Aktion dann hochgezogen haben mit ganz vielen Menschen. Und dann meinte die Sabine, also die eine Frau, die da auch aktiv war, diese Wand habe ich gebaut und so. Ja. Ne? Also solche Geschichten hört man
nicht. Ich hatte gesagt, das weiß ich gar nicht, das muss ich mal fragen. Weil ich
Das ist. Ja, ich glaube, dieser Stall, da haben wir im Freundeskreis auch Jutta und Markus Weisenstein, kann man im Podcast auch ruhig mal sagen, die auch schon ganz viel gemacht haben und auch an dieser Stallbauaktion ziemlich beteiligt waren.
Ja.
Ich hatte zumindest die Erinnerung, dass sie sagte, ich habe die Wand gebaut.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das
kann gut sein.
Aber ihr finanziert euch natürlich durch Menschen, die aktiv sind, natürlich einfach für nichts, also und finanziellen
Ausgleich. Also wir haben tatsächlich Mitgliedsbeiträge, regionale, dauerhafte Förderangebote. Wir kriegen Zuwendungen aus Ordnungswidrigkeiten, also nicht so sehr gräben, wenn man in Zwingenberg mal geblitzt wird, ist für einen guten Zweck.
Toll.
Und dann haben wir natürlich, brauchen wir trotzdem immer wieder Großförderer, die einfach zum Beispiel unser Reitprojekt, ne, unser Sportprojekt fördern. Das ist zum Beispiel Beisheim-Stiftung, der Rio Sports for Good Stiftung, denen haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Beisheim-Stiftung ist jetzt schon das zweite Mal in Folge unterstützt, über 3 Jahre, das heißt insgesamt 6 Jahre. Und genau, da sind wir natürlich auch immer drauf angewiesen.
Ja.
Dann genau.
Ganz so namhafte Stiftungen.
Quasi ein Drittel finanzieren wir uns sozusagen selbst durch Mitgliedsbeiträge, Kurskosten. Ein Drittel ist immer so ein bisschen das, was wir, also das ist wirklich ein großer Posten, ne, weil einfach hier Leute sind, keine Ahnung, das sind wirklich, also wenn man es in der Summe sieht, ist es echt immer viel, ne, die einfach sagen, so, wir feiern unseren, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten jetzt gerade den 30. Hochzeitstag vorhin gesagt, so, ey, anstatt uns Geld zu geben, spendet doch an die Sonnenkinder. Gerade eine Crowdfunding-Aktion von der GGW, die fürs projektbezogene sowas zum Beispiel irgendwie ist, genau sowas haben wir dann natürlich auch immer.
Das heißt, durch euren Bekanntheitsgrad über die ganzen Jahre.
Genau.
Und das, was ihr tut, das begeistert, begeistert und führt dazu, dass Menschen sagen, okay, ich habe jetzt den 30. Hochzeitstag oder den 50. Geburtstag und ich habe alles und ich brauche nichts mehr und spendet doch mal für eine gute gemeinnützige Einrichtung, wie ihr sie seid.
Hofpatenschaften, Tierpatenschaften, haben wir zum Beispiel auch, ne?
Ja, fantastisch, finde ich. Also wir hatten uns noch so ein paar Gedanken gemacht, aber ich glaube, alles, was wir hier irgendwo im Vorfeld besprochen haben, das ist ganz toll angesprochen worden,
unserem
Podcast.
Genau.
Alles so weit drin, was wir so von uns aus drin haben wollten. Habt ihr noch was ihr gerne drin hättet?
Ich weiß nicht, ob das jetzt schon klar geworden ist nach außen. Falls es noch nicht klar geworden ist, dann jetzt. Also ich finde, dass Inklusion auf jeden Fall mehr irgendwie, einerseits ist es gar nicht so schwierig, und andererseits ist es mehr ein Mindset, glaube ich, als dass es so viel kosten muss und immer aufwendig ist und irgendwie da, weiß ich nicht, Millionen und Milliarden dranhängen in den Haushalten, was weiß ich. Das ist, glaube ich, eher die Vorstellung, die ich immer so auch entwickelt habe mittlerweile. Also eher ein Mindset, als dass es viel Geld kostet.
Du erlebst Inklusion, denke ich, jeden Tag, was es bedeutet. Und ich glaube, du erlebst es auch live, dass du mittendrin mit Menschen zusammen bist, ja, die mit dir zusammen sind. Und das ist eigentlich Inklusion.
Ja. Also wahrscheinlich die Idee, dass ich auch studieren kann, ist auch Inklusion irgendwo, ne?
Ja, dass du mit dem, du machst, glaube ich, Marketing?
Ja, also Geschichte und Wirtschaftswissenschaften.
Ach ja,
genau.
Interessant.
Und Marketing ist halt ein Teil von Wirtschaftswissenschaften.
Marketing ist ein Teil davon,
Also eine Vorlesung ist das.
Noch ein ganz kleines, bringt mich gerade doch noch ein letzten Punkt. Öffentlichkeitsarbeit, das ist bestimmt auch ein Thema für euch. Seid ihr auf Social Media unterwegs? Denke ich bestimmt.
Oh ja, ja. Auf jeden Fall, klar, Sonnenkinder Bergstraße, jeder Follower hilft uns, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Wir haben ganz aktuell auch unseren auf vier Hufen mittendrin, unseren Reit-Social-Media-Kanal. Da geht es auch ganz viel um Identität auch, ne, und um sportliche Identität und das eben, also es geht natürlich auch ein bisschen um Pferde und um Reitsport, aber es geht vor allem darum, unseren Reitsportlern mit mentaler oder körperlicher Beeinträchtigung eine Plattform zu geben, wo sie eben nicht immer irgendwie zwischen Patient und Hippotherapie und dann kommt erstmal lange, lange nichts und dann kommen die Paralympics oder die Special Olympics, ja, sondern einfach dem breiten Sport, ja, ein Gesicht zu geben und einfach auch in anderen Sportbereichen klar zu machen, so, ey, Fußballer sein, Handballer sein. Und wir können, glaube ich, einfach nur allen mitgeben, ne? Frederik ist jetzt hier auch zum Beispiel im Vorstand vom Lorscher Reitverein als Beisitz für Inklusion und Parasport. Geplant ist jetzt auch auf Kreisreiterbundebene, um da einfach zu zeigen, so, ey, wir sind hier vertreten und du kannst auch da das machen, probier dich aus, ja? Und ja, da einfach selbst aus dem Role Model Frederik sozusagen zu versuchen, eine Selbstverständlichkeit zu machen.
Ja. Das war ein tolles Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, neben dem, was sonst noch alles ist. Minigolf spielen, Studium.
Das sind ein bisschen so Luxusprobleme, ne? Ich muss noch Minigolf spielen.
Okay. Ja, steht noch an. Ne? Ja. Genau, ja. Aber dein ausgefüllter Tag, Lena, auch, ja, mit deiner eigenen physiotherapeutischen Praxis.
Genau.
Das muss ja auch noch alles gestemmt werden. Dankeschön, dass ihr Zeit hattet.
Ja, ich möchte mich für dich auch ganz herzlich bedanken. Und es ist, glaube ich, kein Luxusproblem. Es ist einfach eine Freizeitaktivität heute, weil es ist wir haben heute Freitag aufgenommen, Freitagabend und wir haben alle das Wochenende jetzt vor uns.
Ja. Vielleicht auch einfach was Normales, dass man
am Wochenende so, und auf das Wochenende freut man sich dann doch und das Studium verlangt dann doch nochmal, ich gucke jetzt mal doch und das dieses Paper rein und guck mir das nochmal an und so weiter.
Die Klausuren kommen auch, ne?
Also kommen auch, ja.
Genau, aber jetzt ist erstmal Wochenende und heute Abend mit Minigolf gespielt.
Ja, danke fürs Zuhören an unsere Hörerschaft des Podcasts und schaut einfach mal rein bei den Sonnenkindern in Rodau. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen.
Ja, tschüss.
Tschüss, vielen Dank.